Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Heute ist der 30. März 2019. Zwei Jahre lang gingen wir davon aus, dass dies Tag 1 nach dem Brexit sein würde. Wir hätten heute sicher die Sendung damit aufgemacht. Wir hätten unseren Korrespondenten in London gefragt, wie denn nun Tag 1 außerhalb der EU gewesen wäre. Hätte es Staus an den Flug- und Seehäfen gegeben. Aber hätte, hätte Fahrradkette, die Briten sind immer noch da. Alles ist möglich und so berichten wir heute etwas später in der Sendung über all die Spekulationen, wie es weitergehen könnte. Außerdem, an der Grenze des Gazastreifens versammeln sich Zehntausende Palästinenser zu Protesten und in Nürnberg beginnt die CSU mit einem kleinen Parteitag demonstrativ europafreundlich den Europawahlkampf. Rumpelstilzchen wollte aus Stroh Gold machen, das hat nicht geklappt, aber auch Gold zu Geld machen ist nicht so einfach. Wieso nicht? Das erfahren Sie im Hintergrund ab 20 vor 7. Vor einem Jahr haben im Gazastreifen Massenproteste begonnen. Die Palästinenser haben sie den 1-Million-Marsch genannt. Sie protestieren damit gegen die Abriegelung des Gazastreifens. Und heute sind zwar nicht 1 Million zum Jahrestag gekommen, aber doch mehrere 10.000. 2 Menschen wurden getötet, mehr als 200 wurden verletzt. Benjamin Hammer berichtet aus Tel Aviv.
Gaza-Stadt am Morgen. Eine Gruppe von Palästinensern trägt einen reglosen Körper. Der Mann soll in der Nacht auf Samstag von israelischen Soldaten getötet worden sein. Nach Angaben der israelischen Armee hatten Palästinenser zuvor explosive Objekte am Grenzzaun geworfen. Gegen Mittag kamen Zehntausende Palästinenser an die Grenze. Die meisten von ihnen demonstrierten friedlich. Die Geschäfte im Gazastreifen blieben geschlossen. Videoaufnahmen zeigen Ordnungskräfte in orangen Westen. Ägypten und Israel hatten zuvor von der Hamas verlangt, Palästinenser davon abzuhalten, direkt an den Grenzzaun zu gehen und Gewalt auszuüben. Nach Angaben der israelischen Armee schmissen manche Palästinenser dennoch mit Steinen und näherten sich dem Zaun. Die israelische Armee setzte Tränengas und scharfe Munition ein. Die Armee hatte ihre Truppenstärke im Grenzgebiet in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. Nach palästinensischen Angaben wurde ein 17-jähriger Palästinenser erschossen, mindestens 240 wurden verletzt. Die meisten Demonstranten hielten sich in der Nähe von Protestzelten auf. Diese befinden sich in relativ sicherer Entfernung vom Grenzzaun. Heute begehen die Palästinenser den Tag des Bodens. Damit erinnern sie an massive Landenteignungen durch Israel im Jahr 1976 und den Tod von 6 arabischen Israelis, die von israelischen Polizisten im gleichen Jahr erschossen wurden. Der Tag des Bodens war im vergangenen Jahr der Auslöser für die Proteste am Grenzzaun. Nach UN-Angaben wurden in den letzten 12 Monaten dort etwa 200 Palästinenser getötet und Tausende verletzt. Die israelische Armee verweist auf gewalttätige Palästinenser. Scharfe Munition werde nur eingesetzt, wenn es nicht anders gehe. Die Palästinenser im Gazastreifen fordern eine Aufhebung der weitgehenden Blockade, die Israel gegen den Küstenstreifen verhängt hat und an der sich Ägypten teilweise beteiligt. Israel begründet die Blockade mit der Herrschaft der Hamas, die es als Terrororganisation einstuft. Ägypten vermittelt seit Monaten zwischen den Konfliktparteien. In den vergangenen Wochen kam es zu massiven Gefechten. Im Vergleich zu früheren Protesten verliefen die heutigen Demonstrationen relativ ruhig. Damit wird eine neue Eskalation zwischen den Konfliktparteien vorerst unwahrscheinlicher.
Zehntausende Palästinenser versammeln sich an der Grenze zum Gazastreifen, Benjamin Hammer berichtete. Um 7:05 können Sie dazu auch einen Kommentar bei uns hören. Es klang dramatisch. Mehrere hundert Polizeibeamte haben in der vergangenen Nacht Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg durchsucht. 11 Personen haben sie festgenommen. Verdacht, die Vorbereitung eines terroristischen Anschlags. Nur wenige Stunden später sind alle wieder auf freiem Fuß. Moritz Börner.
Am Freitagmorgen sind unter anderem in Essen, Düsseldorf, Duisburg und im baden-württembergischen Ulm Spezialeinsatzkommandos ausgerückt. Dutzende Polizisten haben bis heute am frühen Morgen Wohnungen durchsucht. Dabei wurden 11 mutmaßliche Islamisten vorübergehend festgenommen. Die meisten von ihnen stammen aus Tadschikistan. Sie stehen unter Verdacht, eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat geplant zu haben, also einen Terroranschlag. Die Polizei beobachtet die Gruppe schon seit einer Weile, weil sie möglicherweise Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat hat, erklärt Daniel Vollmer von der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf.
Eine Verbindung zum IS ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Moment ist die Ermittlungshypothese, dass es sich entweder um eine Splittergruppe des IS, also mit Kontakt zu IS Personen handelt oder eben um eine davon losgelöste Gruppierung, die sich aber dem dschihadistischen Zielen des IS angeschlossen hat.
Wo die Gruppe einen Anschlag geplant haben soll, dazu kann die Staatsanwaltschaft nichts sagen. Die Gruppe von Männern zwischen 22 und 35 Jahren soll sich aber Sprengstoff besorgt haben, so zumindest die Vermutung der Ermittler. Und so rückten die SEKs bei den Durchsuchungen in NRW und Baden-Württemberg mit Sprengstoffspürhunden an.
Das hat sich allerdings nicht bestätigt. Es wurden keine Waffen und kein Sprengstoff aufgefunden. Und entsprechend wurde die Freilassung der Person wieder angeordnet.
Die Ermittlungen wegen des Verdachts gegen die Gruppe, einen Terroranschlag geplant zu haben, gehen aber weiter. Auslöser für den Großeinsatz war anscheinend ein Zufall. Gestern Morgen war ein ebenfalls aus Tadschikistan stammender 19-Jähriger mit einem Auto durch eine Fußgängerzone in der Essener Innenstadt gerast. Dabei hatte er mehrere Passanten gefährdet. Die Polizei ging von einem Terroranschlag aus und vermutete eine Verbindung zu der Gruppierung aus Tadschikistan. Daraufhin wurde der Großeinsatz ausgelöst, erklärt Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter.
Der Sachverhalt war sehr ernst. Die Täter waren professionell und wir mussten ja alles aufbieten. Und am Ende des Tages ist es halt so, dass die Gefahrenabwehr überwiegt und wir natürlich mit den wenigen Erkenntnissen, die wir haben, uns ein Bild machen müssen und dann die Bevölkerung schützen müssen und dann zum Handeln gezwungen sind.
Erst später habe sich dann herausgestellt, dass es zwischen der Hochgeschwindigkeitsfahrt durch die Essener Fußgängerzone und der islamistischen Gruppierung keinen Zusammenhang gibt. Gegen den 19-jährigen Tadschiken aus Essen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen versuchten Mordes.
Nach einer Großrazzia gegen mutmaßliche Islamisten sind alle Verdächtigen wieder frei, Moritz Börner berichtete. Gestern erst ist Theresa May zum dritten Mal damit gescheitert, mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durchs Parlament zu bringen. Aber man kann der Premierministerin nicht vorwerfen, sie gebe zu schnell auf. Angeblich will sie es ein viertes Mal versuchen. Das allerdings hält der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw für eine ganz schlechte Idee.
Ich glaube, dass die Parlamentarier und die Bevölkerung Großbritanniens genug von diesem Prozess haben. Und es gibt auch die Frage, ob der Speaker das überhaupt erlaubt. Er hat schon einmal gesagt, die Regierung darf nicht mehr als einmal denselben Vorschlag vor dem Parlament bringen. Und ich glaube wirklich, dass wir am Ende der Straße sind.
Der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw im Interview der Woche des Deutschlandfunks, das Sie morgen um 11:05 im Radio hören können oder jetzt schon auf deutschlandfunk.de hören und lesen. Über die Spekulationen, wie es jetzt in London weitergeht, berichtet Sabine Demmer.
Dreimal hat das Parlament zu Mays Brexit-Deal Nein gesagt. Man könnte meinen, selbst für die britische Premierministerin ist es jetzt Zeit zu gehen, Neuwahlen auszurufen. Doch im Gegenteil. Sie will den Brexit-Vertrag offenbar ein viertes Mal zur Abstimmung vorlegen, heißt es in britischen Medien. Der Vorsitzende der konservativen Partei, Brandon Lewis, hat das nicht konkret bestätigt, aber die Zahlen würden sich in die richtige Richtung bewegen, erklärte er in der BBC. Der Brexit-Deal wird dem Referendum gerecht und ist gut für die Wirtschaft. Aber einige Kollegen haben nach wie vor Bedenken. Daran müssen wir noch arbeiten. Am Ende muss das Parlament für etwas stimmen. Doch nach wie vor müssten 34 konservative Abgeordnete aus beiden Lagern, Brexit-Befürworter und Gegner, überzeugt werden. Die kleine nordirische Partei DUP, auf die Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, bewegt sich nach wie vor nicht, will den Deal nicht unterstützen. Der konservative Brexit-Hardliner Andrew Bridgen würde einen No-Deal-Brexit, einen chaotischen Austritt aus der EU, in Kauf nehmen.
Well, I think no deal is
ein Austritt ohne Abkommen ist der einzige Weg, wie wir unser Versprechen gegenüber den Menschen halten können, das wir nach dem Referendum gegeben haben. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Laut der Sun haben 170 konservative Abgeordnete einen Brief an die britische Premierministerin geschrieben, in dem sie einen No-Deal-Brexit fordern. Im Parlament wird es dafür allerdings keine Mehrheit geben. Am Montag werden die Abgeordneten erneut die Kontrolle über die Tagesordnung im britischen Unterhaus übernehmen und über Alternativen zu Mays Brexit-Deal abstimmen. Die Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei, Tracy Brabin, hofft, dass damit Bewegung in den festgefahrenen Prozess kommt. Damit soll ein Impuls gegeben werden. Vielleicht lässt sich die nordirische Partei DUP von einer Zollunion überzeugen. Doch der Schwung ist bislang ausgeblieben. In der letzten Woche fanden bereits derartige Testabstimmungen im Unterhaus statt. 8 Optionen standen zur Auswahl. Verschiedene weichere Formen des Brexit, darunter auch eine Zollunion, ein Austritt ohne Deal und ein zweites Referendum. Allerdings konnte keine der 8 Alternativen eine Mehrheit gewinnen. Es zeigt, wie schwer sich das Unterhaus tut, einen Konsens zu finden. Angesichts der verfahrenen Lage schlägt die frühere britische Bildungsministerin Nicky Morgan im BBC-Interview vor, wenn Theresa May es nicht schafft, den Willen des Parlaments umzusetzen, dann müssen wir sehr ernst über eine Allparteienregierung nachdenken. Die Zeit ist knapp. Am 10. April findet ein EU-Sondergipfel statt. Bis dahin muss ein Plan B her, der die 27 EU-Staaten überzeugt. Denn sie müssen ihn einstimmig durchwinken. Diese Alternative, sei es ein zweites Referendum, Neuwahlen, ein alternativer Brexit-Plan, wäre mit einer langen Verschiebung des Austritts verbunden, möglicherweise über ein Jahr. Dann müsste Großbritannien auch an den Europawahlen teilnehmen. Sollte Theresa May ihren Deal tatsächlich ein viertes Mal vorlegen, ist die Frage, ob der Unterhaussprecher John Bercow eine Abstimmung darüber zulässt. Er hatte beim dritten Votum bereits eine substanzielle Änderung gefordert. Deswegen haben die Abgeordneten nur über das 600-seitige Austrittsabkommen abgestimmt, nicht aber über die politische Erklärung. Einfach nur das Deckblatt herauszureißen, wird wohl nicht reichen. Einmal mehr ist Mays Kreativität gefragt.
Spekulationen um den Brexit-Kurs aus London von Sabine Demmer. Tja, und allmählich wüssten schon auch gern mal die anderen europäischen Länder, wo sie dran sind. Auch die Wirtschaft wüsste das gern. Über die Reaktionen in Deutschland auf das Chaos in Großbritannien, Volker Findhammer.
Die deutschen Wirtschaftsverbände haben schon lange vor den Folgen eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU gewarnt. Nach der erneuten Niederlage der britischen Premierministerin Theresa May nehme die quälende Unsicherheit weiter zu, erklärte Industriepräsident Dieter Kempf. Kempf rechnet mittlerweile sogar mit einem Rückschlag für die deutsche Wirtschaft in der Größenordnung von mindestens 0,5% des Bruttoinlandsprodukts. Das wären rund 17 Milliarden Euro weniger Wirtschaftskraft allein in diesem Jahr. Und das könnte auch dazu führen, dass jedes vierte Unternehmen mit Geschäftsverbindungen ins Vereinigte Königreich im Fall eines harten Brexits auch Stellen streichen müsse. Die britische Politik müsse deshalb schnellstmöglich den Brexit-Prozess abschließen, sagte Kempf den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Von einer drohenden Rezession spricht auch der Präsident von Gesamtmetall Rainer Dulger. Es gebe erste Anzeichen dafür, dass die Metall- und Elektroindustrie aufgrund der unsicheren Entwicklung stark rezessionsgefährdet sei. Das gelte besonders für die Automobilindustrie, sagte Dulger der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Immer mehr Firmen würden ihre Investitionen aus Großbritannien abziehen und in andere EU-Länder verlagern, betont DIHK-Präsident Erik Schweizer in der Rheinischen Post. Seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 seien die deutschen Exporte nach Großbritannien bereits um mehr als 5% zurückgegangen. 70% der Betriebe gingen für das laufende Jahr von einer weiteren Verschlechterung aus, auch wegen der erwarteten Zollbürokratie. Der Brexit-Countdown läuft derweil mit rasantem Tempo. Bis zum 12. April muss Theresa May der EU erklären, wie die Brexit-Frage gelöst werden soll. Ein britischer Antrag auf einen längeren Verbleib in der EU wäre mit einer Teilnahme an den Europawahlen Ende Mai verbunden. Dies aber hatte die Premierministerin bislang immer wieder abgelehnt. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat für den 10. April einen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs angesetzt. Der ehemalige Vizepräsident der EU-Kommission Günther Verheugen forderte am Morgen im Deutschlandfunk, Großbritannien jetzt nicht mit Häme und Spott zu übergießen und von den Briten allein die Lösung zu verlangen, sondern im gemeinsamen Interesse auch auf Großbritannien zuzugehen.
Es gab von Anfang an keine wirklich gute Lösung für dieses Abenteuer. Es ging nur darum, eine mehr oder weniger schlechte Lösung zu finden. Und jetzt sind wir da, wo es nur noch darum geht, die allerschlechteste Lösung zu verhindern. Das muss jetzt die Priorität Nummer 1 haben. Das heißt für mich, wir müssen in die Verlängerung, und zwar in eine substanzielle Verlängerung.
Bei einer Verlängerung der Verhandlungen sollte es dem SPD-Politiker zufolge nicht allein darum gehen, in mehreren Etappen den Ausstieg Großbritanniens zu regeln, sondern das in einem Gesamtpaket zu lösen. Die einzig vernünftige und für ihn brauchbare Lösung sei die Etablierung einer Freihandelszone. Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die Europawahl, Manfred Weber, CSU, gibt dem Brexit-Vertrag dagegen keine Chance mehr. Der Vertrag sei vom Tisch, sagte er in der ZDF-Sendung Was nun Europa? Und die Frage einer erneuten langfristigen Verlängerung stellt sich für ihn nicht.
In Großbritannien ist es üblich, dass eine Regierungschefin innerhalb von 4 Wochen Neuwahlen ausrufen kann und die organisiert werden. Ich finde, wir haben jetzt noch 2 Monate bis zu den Europawahlen. Die Europäer, also die Partner auf dem Kontinent, haben schon das Recht, von den Briten jetzt zu erfahren, wie es weitergeht und was passiert. Insofern kann man sowohl Neuwahlen als auch ein zweites Referendum in Großbritannien, denke ich, sehr schnell organisieren.
Für eine weitere Volksabstimmung in Großbritannien plädiert auch Justizministerin Catherine Barley, die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Wahl zum EU-Parlament, auch wenn die Chancen dafür sehr gering seien.
Jetzt hat das britische Volk auch wirklich die Nase voll. Das ist das, was man auch hört. Die Politiker kriegen es nicht auf die Reihe. Das wäre jetzt der Zeitpunkt für ein People's Vote. Aber ich fürchte, dass der harte Brexit tatsächlich im Moment die wahrscheinlichste Lösung ist.
Volker Findhammer berichtete aus Berlin. Spätestens seit die Briten sich zerfleischen über den Brexit, dämmert es auch Europaskeptikern, dass ein Austritt aus der Europäischen Union nicht unbedingt gut werden muss. Selbst die AfD sagt gar nicht mehr so laut, dass viele ihrer Mitglieder einen Dexit wollten. Trotzdem lässt die Partei kein gutes Haar an der EU, wie sie heute ist. Und in dieser Situation beginnt die CSU ihren Europawahlkampf auf einem kleinen Parteitag in Nürnberg, ihr Programm dezidiert europafreundlich und populismusfeindlich. Tobias Krone.
Samba-Rhythmen in der Nürnberger Messehalle. Die CSU lässt sich auf ihrem Europaparteitag von Perkussionisten beschallen. Kurz darauf rührt Manfred Weber, Niederbayer und Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, die Wahlkampftrommel.
Es ist nicht die Europäische Union, die aus Großbritannien aussteigen will. Es ist Großbritannien, das die Europäische Union verlassen will. Und deswegen, liebe britische Freunde, kommt endlich zum Ergebnis. Auch wir als Europäer haben als gute Freunde Großbritanniens mit Recht zu erwarten, dass sie uns jetzt endlich Orientierung geben, wie es in der Zukunft weitergeht.
Für Webers Verhältnisse sind das ungewöhnlich deutliche Töne. Der allgemein eher besonnen auftretende EVP-Kandidat schwört auf diesem kleinen Parteitag die bayerischen Konservativen auf den Europawahlkampf ein. In seiner Rede stellte er sich gegen Forderungen der Sozialdemokraten nach einer europäischen Arbeitslosenversicherung.
Und lasst mir sagen, ich bin ein überzeugter Europäer. Aber solange Tsipras in Griechenland und Salvini in Italien eigenständig dort Arbeitsmarktgesetze machen, Rente und Arbeitszeiten festlegen und daraus leider Gottes in Griechenland und Italien kein Wirtschaftswachstum entsteht, keine Zukunft entsteht. Liebe Parteifreunde, solange die das national regeln, kann es nicht sein, dass dann die Griechen zum Nachbarn gehen und die Arbeitslosigkeit, die daraus entsteht, vom Nachbarn finanzieren lassen.
Der Rede waren Diskussionsrunden zur europäischen Wirtschafts-, Migrations- und Außenpolitik vorausgegangen. Die Union fordert ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips in außenpolitischen Entscheidungen Europas, um der EU mehr weltpolitisches Gewicht zu geben. Außerdem müssten nationale Polizeibehörden künftig besser zusammenarbeiten, um Terroristen effektiver zu bekämpfen.
Wir müssen zukünftig sicherstellen, dass die Daten, die die Ermittlungsbehörden haben, für alle Polizisten in Europa greifbar sind. Und deswegen dürfen die Daten nicht nur freiwillig eingestellt werden, sondern für die Zukunft müssen wir das verpflichtend vorgeben. Ich will ein sicheres Europa. Es ist bayerische Handschrift, die wir in Europa entsprechend umsetzen.
Das gemeinsame Europawahlprogramm von CSU und CDU beschlossen die Delegierten einstimmig. Unterstützung bekam Weber vom Parteivorsitzenden Markus Söder. Er widmete sich ausführlich der aktuellen Debatte um die Exportstopps Deutschlands bei europäischen Rüstungsgütern für Saudi-Arabien, die der Koalitionspartner im Bund SPD durchgesetzt hat.
Wer bei solchen Projekten ständig den Partnern sagt, Verbindungen über 20 Jahre kappen wir, weil wir jetzt mal ein kurzfristiges moralisches Interesse für den Wahlkampf haben, der ist unilateral, liebe Freunde, der ist nationalistisch. Und lasst uns bitte ehrlich sein, französische und englische Partner sind doch keine Autokraten, das sind überzeugte Demokratien. Und wir müssen in Europa endlich wieder lernen, ehrlich und anständig mit den anderen umzugehen, als ihnen immer vorzuschreiben, was sie zu denken, zu sagen und zu tun haben. Diese Form ist nicht europäisch.
Söder ermahnte seine Partei, sie dürfe nicht den Anschluss an die junge Generation verlieren und verband damit seine Forderung für die derzeit laufende Parteireform, die CSU mutig zu verjüngen.
Vom kleinen Parteitag der CSU in Nürnberg berichtete unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone. Zugegeben, als bundesweiter Hörfunksender berichten wir nicht über jeden Wechsel an der Spitze einer Landespartei. Trotzdem schauen wir heute nach Schleswig-Holstein. Denn dort tritt einer als SPD-Chef ab, der wirklich über über seine Landesgrenzen hinaus Bedeutung hat. Ralf Stegner. Bundesvize bleibt der Mann, den viele als unsympathischen Haudegen betrachten, der aber leidenschaftlich die Fahne der linken Sozialdemokratie hochhält. Seine Nachfolgerin in Kiel heißt Serpil Mityatle und ist ein ganz anderer Typ als Stegner. Anna Grusnik.
Zum ersten Mal steht an der Spitze der schleswig-holsteinischen SPD eine Frau. Mit mehr als 90% wählten die Delegierten in Norderstedt Serpil Mityatle zur neuen Vorsitzenden.
Tolles Ergebnis, ganz, ganz großartiges Ergebnis und gibt natürlich viel Kraft für die Aufgaben, die jetzt vor mir liegen und vor allem vor unserer Partei liegen.
In ihrer Bewerbungsrede betonte die 43-Jährige, es sei wichtig für die SPD, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das müsse mit einer klaren Haltung und einer klaren Lösung passieren. Dieses werde ihre Aufgabe sein.
Ich stehe hier für die Geschichte, die Werte und die Ziele unserer Partei. Und ich vertraue euch und ich bitte euch um eure Herzen, um eure Köpfe, um eure Kraft und euer Vertrauen. Ich stehe hier, denn ich kann nicht anders. Freundschaft!
Seit 2009 sitzt die Mutter zweier Kinder im schleswig-holsteinischen Landtag, ist dort Fraktionsvize. Außerdem ist die Kielerin im Bundesvorstand der Partei. Dynamisch, impulsiv, voller Tatendrang. Serpil Mityatle setzt auf ein starkes Team an der Spitze der Nord-SPD.
Ich auf jeden Fall möchte, dass wir uns breiter aufstellen, dass wir die Kompetenzen mit den Profilen gemeinsam verbinden und hier auch eine Kraft entwickeln, um hier im Land dann auch tatsächlich wirken zu können. Und die Themen, die liegen ja tatsächlich auf der Straße. Das ist der bezahlbare Wohnraum, das ist die Mobilität, nicht nur in den Städten, sondern auch insbesondere im ländlichen Raum. Das ist der Fachkräftebedarf in allen Bereichen fehlt es an Menschen und teilweise können Projekte gar nicht mehr umgesetzt werden, auch wenn genügend Geld da ist, weil einfach die Menschen fehlen, die diese Aufgaben erfüllen können.
Nach 12 Jahren endet heute die Amtszeit von Ralf Stegner. Er hinterlasse einen gut aufgestellten Landesverband mit klarem sozialdemokratischen Profil, sagte er. Er habe sein Amt mit Leidenschaft ausgeübt. Die Nord-SPD bleibe Gerechtigkeitsmotor der Partei, so Stegner. In seinem Landesverband war Stegner nicht unumstritten. Er selbst sagt,
12 Jahre waren für mich 4.389 Tage 100% sozialdemokratische Politik. Mit Herzblut und ich habe euch zu danken, dass ich die Ehre hatte, euer Vorsitzender sein zu dürfen. Und nun ist die Zeit gekommen, dass andere zeigen, was sie können. Eine, die ganz viel kann, hat ihren Hut in den Ring geworfen. Mit Serpil bewirbt sich meine langjährige Wegbegleiterin und Kollegin im Landesvorstand, die eine starke, jüngere Genossin ist und die wie eine Löwin mit Herz und Verstand für die Inhalte und das klare, eigenständige Profil unserer Nord-SPD zu kämpfen versteht. Sie hat meine volle Unterstützung und sie hat euer Vertrauen verdient, liebe Genossin.
Er werde aber nicht in den politischen Ruhestand gehen, sagte der schleswig-holsteinische SPD-Fraktionschef und Bundesvize. Am Ende gab es für einen sichtlich gerührten Ralf Stegner stehende Ovationen, minutenlangen Applaus und viele Dankesworte.
Ralf Stegner tritt als SPD-Landeschef in Schleswig-Holstein ab. Seine Nachfolgerin heißt Serpil Mityatle, Anna Grusnik berichtete. In der Slowakei hat die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Beste Ausgangschancen hat Susanna Čaputová. Die Bürgerrechtlerin und Umweltaktivistin hatte in der ersten Runde einen deutlichen Vorsprung. Für viele ist sie die einzige, die die Slowakei aus dem Korruptionssumpf herausziehen kann. Peter Lange berichtet.
Nach ihrem Erfolg in der ersten Runde gilt Susanna Čaputová als Favoritin. Die 45-Jährige wird unterstützt von der demokratischen Opposition in und außerhalb des Parlaments, von den Menschen, die nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak vor gut einem Jahr immer wieder auf die Straße gegangen sind für eine anständige Slowakei. Maroš Šefčovič ist von der größten Regierungspartei des Meer aufgestellt worden, die mit vielen Skandalen in Verbindung gebracht wird. Er hat mit seiner Erfahrung geworben und im Wahlkampf immer wieder beteuert, durch sein Amt im fernen Brüssel mit der affärenbelasteten Innenpolitik nichts zu tun zu haben. Die letzte Umfrage hat für Čaputová 60 und für Šefčovič 40% ausgewiesen. Entscheidend wird am Ende die Wahlbeteiligung sein und die Frage, wie sich die Anhänger der nationalistischen und rechtsextremistischen Kandidaten verhalten, die im ersten Durchgang verloren haben. Die Wahllokale schließen um 22 Uhr. Vermutlich gegen Mitternacht wird feststehen, wer neues Staatsoberhaupt der Slowakei wird.
Peter Lange über die Stichwahl zur slowakischen Präsidentschaft. Und jetzt ist es Zeit für den Sport und den 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Jessica Sturmberg, wird's spannend?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Vor zwei Spieltagen dachten wahrscheinlich viele, das war's jetzt mit der Spannung in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern setzen zum Überholen an und rauschen dann doch wieder wie immer ab und davon. Punktgleich mit Borussia Dortmund, aber dem besseren Torverhältnis gingen die beiden heute ins Fernduell. Bayern zu Gast beim SC Freiburg. Und siehe da, es gibt eine Überraschung, Jens-Jörg Krieg.
Wie schon im Hinspiel kommen die Bayern nicht zu einem Sieg über den kleinen SC Freiburg, der mit einem Blitzstart auch die Basis für dieses Remis legte. Lukas Höhler traf per Kopf in der dritten Minute. Der Ausgleich noch in der ersten Halbzeit durch Robert Lewandowski. Sein 19. Treffer, sein insgesamt 199. Bundesligator. Aber es folgte dann in der zweiten Halbzeit trotz vieler Chancen nicht das 200. Die Bayern mit viel mehr Ballbesitz, mit klasse Gelegenheiten, mit Bällen an den Pfosten von Goretzka beispielsweise. Aber eben nicht mehr mit dem Tor. Und so erkämpft sich der SC Freiburg vor 24.000 begeisterten Zuschauern ein Unentschieden gegen den Rekordmeister.
Was machten also parallel die Dortmunder im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg? Dazu noch ohne ihren wichtigen Kapitän, Denker und Lenker Marco Reus, für den es heute noch wichtigere Dinge gab. Er wird nämlich Papa. Also der BVB ohne Marco Reus und lange, lange ohne Torglück. Stefan Kaußen.
Der entscheidende Mann in Dortmund heißt Paco Alcácer. Nach 90 Minuten stand es noch 0:0. Dann hämmerte der Spanier einen Freistoß zentral ins Tor vom 16er. Castells, der Keeper der Wolfsburger, bis dahin sehr, sehr stark, sah nicht gut aus. 1:0 Dortmund und in der letzten Aktion der Nachspielzeit wieder Paco Alcácer. Vom Elfmeterpunkt macht er das 2:0. Aus dem Spiel heraus war Dortmund nicht viel gelungen. Aber das ist jetzt den 81.000 egal. Dortmund schlägt Wolfsburg glücklich mit 2:0 durch Alcácer.
Und ist damit jetzt wieder Spitzenreiter. Und dahinter, also Spitzenreiter Dortmund, dann die Bayern auf Rang 3. Da schmilzt das einst üppige Punktepolster von Borussia Mönchengladbach immer weiter dahin. Heute die Gladbacher zu Gast beim Nachbarn Fortuna Düsseldorf. Da sollte endlich mal wieder ein klarer Sieg her, ein Erfolgserlebnis. Aber es wurde am Ende eine klare Niederlage. Jan Wochner.
Düsseldorfs Start in diesem Niederrhein-Derby war schlicht und einfach furios. Rufen Hennings nach 6 Minuten, Stöger nach 12 und erneut Hennings nach 16 Minuten sorgten früh für klare Verhältnisse. 3 Tore in den ersten 16 Minuten, das gelang der Fortuna erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte. Überragender Mann bei der Fortuna, der Belgier Benito Raman, der alle 3 Tore vorbereitete. Bei Borussia Mönchengladbach stimmte vor allem in der Anfangsphase die Körpersprache nicht. Erst in Hälfte 2 wurde es besser. Gladbach kam zu einigen Torchancen. Mehr als das 1:3 aus Sicht der Borussia durch Zakaria 8 Minuten vor dem Ende, wollte aber nicht mehr fallen.
Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt ist diese Woche vom DFB ausgezeichnet worden zum Trainer des Jahres 2018. Heute durfte er mit seinem Team im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 zeigen, dass er diese Auszeichnung zurechterhalten hat. Heiko Neugebauer.
Es gibt 2 Hauptprotagonisten beim SV Werder Bremen in der Rückrunde. Zum einen Max Kruse, zum anderen Milot Rashica. Und beide standen auch heute wieder im Blickpunkt. Der eine, Milot Rashica, schon sehr, sehr früh. Nach 2,5 Minuten, nach Pass von Kruse, ging er alleine auf das Tor der Mainzer zu und erzielte das 1:0. Mainz danach die bessere Mannschaft mit viel mehr Spielanteilen, aber zu wenig Tormöglichkeiten. Die beste verhinderte Pavlas, als Mateta frei zum Schuss kam. 2:0 dann, nach einer guten halben Stunde durch Kruse, noch vor der Pause. Quaison mit seinem Anschlusstreffer in der 52. nährte noch einmal Hoffnung, aber die Werte nur gute 10 Minuten. Dann war wieder Max Kruse zur Stelle und erzielte den 3:1 Endstand.
Im Süden gab es das Abstiegsduell Schlusslicht 1. FC Nürnberg gegen den 14. FC Augsburg. Die Nürnberger kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt. Mehr als 6 Monate ist der letzte Heimsieg her. Überhaupt gab es erst 2 Siege in dieser Saison. Wenn da jetzt also noch eine Chance bestehen sollte, die Liga zu halten, dann musste das heute etwas werden gegen Augsburg. Thomas Kattenbeck.
Riesenbegeisterung bei den Fans des 1. FC Nürnberg. Über 6 Monate nach dem letzten Heimsieg feiern die Nürnberger ihren 3. Erfolg überhaupt in dieser Saison mit einem 3:0 über den FC Augsburg. Der berühmte Dosenöffner, das Tor in der 52. Minute durch Michael Ischak, der eine Flanke von Kerk aus 4 Metern nur noch über die Linie drücken muss. Die Entscheidung kurz vor Ende der Partie, 87. Minute, Konter des FCN, Pereira schließt eiskalt ab, kurz darauf sogar das 3:0 durch Eduard Löw. Der Club feiert wieder einmal einen Sieg in der Fußball-Bundesliga. Augsburg war heute zu harmlos.
Und das aktuelle Abendspiel, das lautet RB Leipzig gegen Hertha BSC. In der 9. Spielminute ist bisher noch kein Tor gefallen. In der Liga 2 gab es noch Bochum HSV 0-0, Union gegen Paderborn 1-3, Darmstadt gegen Regensburg 1-1.
Danke, Jessica Sturmberg. Das waren die Informationen am Abend mit Rainer Brandes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend und nicht vergessen, heute Nacht um 2 Uhr werden die Uhren auf 3 Uhr vorgestellt.